请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 22. Februar 2025 im Programm. Zuerst das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll, danach folgt Reise durch Taiwan. Heute machen wir einen Ausflug nach Danshui. Nun zuerst das Kulturpanorama.
Kulturpanorama. Diese Ausgabe des Kulturpanoramas soll als eine kurze Einführung in Taiwans Filmlandschaft dienen. Ich beginne mit einer kurzen Geschichte, die hilft, die Filme besser einzuordnen, und schließe ab mit konkreten Filmempfehlungen. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs gab es in Taiwan keine Filmindustrie. Die Kolonialmacht Japan hatte die Kulturproduktion während ihrer 50-jährigen Herrschaft kontrolliert und die Entstehung des taiwanischen Kinos verhindert. Und nachdem die KMT den Bürgerkrieg in China verloren hatte und nach Taiwan geflüchtet war, war ihre Politik keine, die eine Filmindustrie erblühen lassen würde. Unter dem Diktator Chiang Kai-shek wurde streng zensiert und politisch verfolgt. Auch die KMT-Regierung, die Taiwan als Teil und sich selbst als rechtmäßige Vertretung Chinas ansah, verhinderte die Entstehung einer eigenständigen taiwanischen Filmindustrie. Film diente in diesem politischen Kontext vor allem als Propagandainstrument oder als unkritische Unterhaltung. Die in den Jahrzehnten nach dem Bürgerkrieg vollständig von der Regierung finanzierte und kontrollierte Filmproduktion Taiwans propagierte ausschließlich eine positive und optimistische Darstellung der Gesellschaft. Filme sollten den chinesischen Nationalstolz stärken und Werte wie Fleiß, Respekt vor Autoritäten und familiären Zusammenhalt fördern. Doch dann kamen mehrere Faktoren zusammen, die Raum für Wandel schufen. 1975 starb Chiang Kai-shek und sein Sohn Jiang Jingguo begann politische und kulturelle Lockerungen zuzulassen. Zeitgleich entstand durch Taiwans Urbanisierung und rapiden wirtschaftlichen Aufschwung der 1970er und 80er Jahre eine neue Mittelschicht, die andere Filmgeschmäcker hatte. Und schließlich erlebte das Hongkong-Kino sein goldenes Zeitalter. Das taiwanische Publikum interessierte sich nicht mehr für die einheimischen Filme und schaute stattdessen Bruce Lee und Jackie Chan. In einem Versuch, konkurrenzfähig zu bleiben, gewährte CMPC, Taiwans staatliche Filmproduktionsfirma, jungen Regisseuren kreative Freiheit. Erstmals konnten Alltagsthemen, soziale Missstände und authentische individuelle Geschichten Propaganda und Eskapismus ersetzen. Dies führte zur Produktion des Films In Our Time, was 1982 den inoffiziellen Startpunkt des New Taiwan Cinema markierte. Einer der bedeutendsten Regisseure dieser Bewegung war Edward Young, der in Taipei aufwuchs, doch für sein Studium in die USA zog und anschließend 6 Jahre in Seattle als Computeringenieur arbeitete. Sein letzter Film, EE, auf Englisch A One and a Two, erschien im Jahre 2000 und verkörpert den Stil des Taiwan New Cinema auf meisterhafte Weise. Der Film beginnt mit einer Hochzeit und endet mit einer Beerdigung. Dazwischen verweben sich die kleinen, unaufgeregten Ergebnisse des Alltags. Ein Vater begegnet seiner verflossenen Liebe wieder, während seine Tochter zum ersten Mal die Höhen und Tiefen der Liebe erlebt. Youngs Kamera bleibt dabei stets unbewegt, teilnahmslos, als säßen wir mit den Figuren im Raum, während sie einfach leben. I.I. beobachtet und urteilt nie. Es ist ein Film über Zeit, Ort, Emotionen und Menschen. Zurückhaltend und zugleich von großer Tiefe. Er ist schwer zu beschreiben, denn es ist kein Film mit einer klaren Handlung, sondern eine Meditation über das Leben selbst, über die Angst voranzuschreiten, Neues zu wagen, über die unaussprechliche Furcht, das Leben einfach zu begreifen und die Dankbarkeit und Schönheit, die wir erfahren können, wenn wir es tun. Und das sind die Dinge, die Taiwans neue Filmbewegung für mich ausmachen. In ihnen strebt die Geschichte nicht auf einen bestimmten Höhepunkt, stattdessen geschehen Dinge einfach, deren Schönheit man gelöst von dem Bedürfnis nach Sinn und Zweck wahrlich wertzuschätzen lernt. Denn ihre Schönheit besteht darin, dass sie existieren und darin, dass alltägliche, normale Dinge Emotionen hervorrufen. Es fühlt sich belohnender an, von einem Film berührt zu werden, der nicht mit dramatischen Mitteln und Pathos versucht, einen mitzureißen. II ist somit ein Film, der dazu ermutigt, dankbar zu sein, das eigene Leben zu leben. ein sich geradezu aufdrängender Gedanke, wenn man bedenkt, dass Edward Young nur 7 Jahre später, nach der Veröffentlichung des Films, im Alter von 59 Jahren starb. Doch E.E. ist nicht der einzige Film, der Taiwans neue Filmbewegung geprägt hat. Ein weiterer einflussreicher Regisseur dieser Bewegung ist Hou Hsiao-hsien, dessen Filme sich intensiv mit der Geschichte Taiwans auseinandersetzen. Sein Werk City of Sadness war der erste taiwanische Film, der das lange tabuisierte 228-Massaker von 1947 thematisierte. Der Film erzählt die Geschichte einer Familie, die mit den politischen Umbrüchen nach dem Zweiten Weltkrieg kämpft. Doch anstatt auf melodramatische Inszenierungen zu setzen, bleibt Hou Hsiao-hsien bei ruhigen, introspektiven Szenen. City of Sadness gewann 1989 den Goldenen Löwen in Venedig. Das erste Mal, dass ein taiwanischer Film auf einer internationalen Bühne ausgezeichnet wurde. Die leise, beobachtende Erzählweise, die Hou Hsiao-hsien verwendet, ist charakteristisch für das Taiwan New Cinema. Es gibt keine schnellen Schnitte, keine aufdringliche Musik, nur den Lauf der Zeit und das stille Zeugnis einer sich wandelnden Gesellschaft. Neben Hou Hsiao-hsien ist Tsai Ming-liang eine weitere Schlüsselfigur des modernen taiwanischen Kinos. Während Hou sich auf das historische Gedächtnis Taiwans konzentriert, interessiert sich Tsai Ming-liang für das gegenwärtige urbane Leben und die Isolation, die es mit sich bringt. Sein Film Vive l'amour erzählt von 3 Menschen in Taipei, die sich eine Wohnung teilen, aber kaum miteinander interagieren. Es gibt wenig Handlung, kaum Dialog. Der Film lässt Bilder und Räume für sich sprechen. Die berühmteste Szene zeigt eine Figur, die 5 Minuten lang weinend auf einer Parkbank sitzt. Ein Moment von unglaublicher emotionaler Wucht, gerade weil er so lange still verharrt. Während Hou Hsiao-hsien und Tsai Ming-liang sich in Taiwan etablierten, ging ein anderer Regisseur nach Hollywood, Ang Lee. Doch seine frühen Filme tragen noch klar die Handschrift des Taiwan New Cinema. Seine Taiwan-Trilogie, bestehend aus Pushing Hands, The Wedding Banquet und Eat, Drink, Man, Woman, beschäftigt sich mit dem Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Moderne. The Wedding Banquet erzählt von einem schwulen Taiwaner in den USA, der eine Scheinehe eingeht, um den Erwartungen seiner Eltern zu genügen. Eat, Drink, Man, Woman wiederum zeigt die Geschichte eines alternden taiwanischen Meisterkochs, dessen Töchter sich von traditionellen Werten entfernen. Ang Lee bringt mit seinen Filmen einen westlichen, zugänglicheren Stil in die Bewegung, bleibt aber thematisch dem Taiwan New Cinema verbunden. Heute hat sich das taiwanische Kino weiterentwickelt. Aber der Geist der New Wave lebt fort. Junge Filmemacher greifen weiterhin die Themen des sozialen Realismus auf. Besonders möchte ich Huang Xinyaos The Great Buddha Plus aus dem Jahre 2017 empfehlen. Er setzt sich mit der Kluft zwischen Arm und Reich auseinander und verbindet dabei scharfe Sozialkritik mit schwarzem Humor. Der Film erzählt die Geschichte eines Wachmanns und eines Flaschensammlers, die zufällig ein schockierendes Geheimnis entdecken, während sie die Dashcam-Aufnahmen eines reichen Geschäftsmannes durchsuchen. Formal spielt The Great Buddha Plus mit Stilmitteln der Taiwan New Wave. Lange Einstellungen, eine ruhige Erzählweise, bricht aber mit der Ernsthaftigkeit der früheren Filme und nutzt eine ironische Erzählerstimme, um den gesellschaftlichen Kontrast zwischen Oberschicht und Unterschicht in Taiwan zu betonen. Ein weiteres Beispiel für die moderne Weiterentwicklung des Taiwan New Cinema ist Zhong Menghongs A Son, einer meiner Lieblingsfilme. Es ist ein bewegendes Familiendrama, das auf subtile Weise Themen wie Schuld, Vergebung und familiäre Bindungen erkundet. Der Film beginnt mit einem schockierenden Moment. Ein Teenager wird verhaftet, weil er bei einem brutalen Verbrechen geholfen hat. Die Geschichte entfaltet sich langsam und zeigt die Auswirkungen dieser Tat auf seine Familie, insbesondere auf seinen Vater, der zwischen Wut und Schmerz hin und her gerissen ist. A-Son erinnert in seiner Erzählweise an das klassische Taiwan New Cinema, bleibt distanziert, ruhig und beobachtend, während es zugleich moderne Erzählstrukturen einbindet. Der Film wurde international hoch gelobt und gewann mehrere Preise. Obwohl Edward Young, Hou Hsiao-hsien und Tsai Ming-liang unterschiedliche Ansätze verfolgten, vereint sie alle eine tiefe Liebe zur Realität, zum Alltäglichen, zum Unaufgeregten, zur Kunst der Beobachtung. Ich möchte Sie alle dazu ermutigen, dem taiwanischen Kino eine Chance zu geben. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie es nicht bereuen werden. Denjenigen, die langsame Filme weniger gewöhnt sind, möchte ich vor allem die genannten Filme von Ang Lee und auch The Great Buddha Plus nahelegen. Außerdem denke ich, dass für jeden die Filme EE, also auf Englisch A One and a Two, und der Film A Son, auf Chinesisch Yangguang Pujao genannt, eine wahre Offenbarung sein können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche im Kulturpanorama.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio Taiwan International mit dem Reisemagazin Reisen in Taiwan. Und ein alter Bekannter hat sich hier wieder zu Wort gemeldet, der Sebastian. Hallo, Le.
Ja, hallo Kirill. Schön, dass ich mal wieder hier sein kann.
Ja, richtig. Du hattest schon 2-3 Mal so Interviews gegeben und ich möchte noch sagen, kaum einer kennt die Insel Taiwan so gut wie du. Du hast sie nämlich laufend umrundet.
Richtig, ganz genau. Ja, vor jetzt schon mehr als 10 Jahren bin ich einmal um die Insel herumgelaufen und habe mir alles mal ganz genau angeschaut und es war eine tolle Zeit. Und in der Zeit habe ich auch die Taiwaner sehr gut kennengelernt, die halt sehr, sehr nett und freundlich sind, wie man sie so kennt.
Ja, genau, so hilfsbereit und so, wenn man als verschwitzter Läufer dann mal so irgendwo in der taiwanischen Walachei, dann bieten sie dir gleich ihre Hilfe an.
Richtig? Und ein Bubble Tee und all sowas.
Genau,
wunderbar.
Du musst natürlich auch noch einen kleinen Smalltalk halten. Ich erinnere mich ja auch noch, wie du das auf Facebook dokumentiert hattest. Und eure erste Station, also war von 101, ging es bis Danshui. Ist das richtig?
Das ist genau richtig.
Ja. Ich erinnere mich auch dann noch an die Fotos, wo ihr Pause machtet und so irgendwie, da war irgendwie eine taiwanische Frau, die euch irgendwie verarztete, kann das sein?
Das weiß ich gar nicht
mehr
genau.
Die guckte so ein bisschen schräg, die dachte, was sind das hier für zwei, die in der Sommerhitze durch Taiwan laufen.
Ich weiß noch, wie wir in Danshui ankamen und erstmal in den 7-Eleven gegangen sind und da erstmal so ein leckeres irgendwelche Leckereien uns geholt haben, weil wir natürlich sehr hungrig waren.
Ja.
Wenn man von Taipeh nach Danshui läuft, ist es schon sehr anstrengend. Zur Sommerhitze. Wir waren jung und brauchten das Geld.
Ja. Wo du 7-Eleven ansprichst, das sind ja diese Notproviant-Versorgungsstationen, die in Taiwan ja überall sind.
Richtig.
Mit denen man überlebt, also auch wenn man so ein Wagnis eingeht, um die Insel zu laufen. Aber wir wollen mal von eurer ersten Etappe sozusagen reden, die Etappe 101 bis Danshui, von Danshui. Also Danshui selbst, welchen Eindruck hat das für dich so gemacht?
Mir persönlich gefällt Danshui sehr gut. Es ist immer eine super Anlaufstelle, wenn man mal irgendwie am Wochenende einen Tag frei hat und dann mit der Frau oder mit Freunden was unternehmen möchte, ist es halt eine sehr schöne Anlaufstelle. Man kommt gut hin mit der Bahn, ne?
mit der
U-Bahn. Man steigt einfach in die rote Linie ein und fährt bis Danshui. Und hat dann schon auf dem Weg schon schöne Aussichten.
Genau, das ist eine oberirdisch fahrende Linie die meiste
Zeit. Richtig.
Und bietet dir dann auch schon so ein bisschen ein paar Eindrücke. Wenn du auf Danshui zufährst, dann ist ja so dieses, Danshui ist ja so ein Flussdelta, möchte ich sagen, so eine Flussmündung, die durch den Ozean geht. Und links und rechts tut sich ja dieses Vulkangebirgsmassiv auf. Darauf wollen wir jetzt nicht genauer eingehen. Ich bin kein Geologe, wie das entstanden ist.
Ist schön.
Ja, ist schön.
Es ist schön. Es ist mal eine Abwechslung zu dem Grau, das man hier so in Taipeh normalerweise sieht.
Genau, dieses Betongrau. Es wird dann immer grün, je weiter man sich rauswagt.
Exakt.
Genau. Und man kommt dann am Ende in Danshui an, auf taiwanisch Damzui. Ne, das habe ich extra gelernt. Habe ich nicht extra gelernt. Es ist so, dass es so ein taiwanisches Trinklied gibt, das heißt Lirolangau Damzui. Das heißt Abhängen in Danshui.
Abhängen?
Ja, abhängen wir. Oder ich glaube schon, ich kann nicht taiwanesisch jetzt auch nicht so gut. Ich weiß nur, dass es irgendwie so heißt, Wir sind so in Danshui unterwegs, heißt das, glaube ich. Oder sind irgendwie in Danshui festgestrandet.
Gestrandet, ja.
Aber da soll man den Frohsinn nicht verlieren. Und dann sagen sie immer Hotala. Und Hotala, das heißt, mach den Becher trocken.
Ah ja, hau weg die Scheiße.
Genau, hau weg die Scheiße. Und dadurch ist Danshui auch ist eine rechte Berühmtheit von einem taiwanischen Trinklied.
Ja, das ist mal was Neues für mich.
Also kann man mal hier, das werde ich also auch nochmal als Foto in diesem Bericht einpreisen, sozusagen, diese CD, und das kann man sich auch auf YouTube abrufen, kann man mal reinhören.
Ja, wunderbar.
Ja. Genau, aber okay, klar, wir sind nicht zum Trinken nach Danshui gegangen.
Sondern zum Essen.
Zum Essen, genau.
Und kennst du Age?
Okay, nee, sagt jetzt nichts.
Okay, das ist ja interessant, dass du mal was kennst, was nicht kennst, aber ich kenne es. Yeah. Age ist eine Danshui-Spezialität.
Aha.
Und zwar ist das so eine Art Tofu. Okay. Und da drin gibt es Nudeln.
Aha.
Das kann man nur in Danshui bekommen.
Also
das wundert mich aber, dass du das noch nicht gegessen hast.
Ja, ich bin dann manchmal vorsichtig bei manchen taiwanischen Köstlichkeiten.
Das ist aber lecker.
Ja, okay, bin ich immer ein bisschen skeptisch. Und ich fahre doch nach Danshui für die Meeresfrüchte. Ich möchte natürlich mir ein paar Meeresfrüchte reinziehen. Deswegen habe ich wahrscheinlich das Tofu dann eher verschmäht.
Aber probier's mal aus. Das nächste Mal, wenn du hinfährst, Age.
Okay, Hausaufgabe jetzt.
Probier Age.
Und auch hier alle Zuhörer, wenn ihr nach Danshui fahrt, das Erste, was man essen sollte, ist Age.
Tatsächlich, es ist tatsächlich so. Also Tofu draußen, innen drin Nudeln.
Mhm, lecker. Okay, also sozusagen pochiert.
Ja,
also in deiner Tasche, in deiner Tofu-Tasche sind die Nudeln.
Mhm, ja.
Okay. Naja, okay.
Hast du heute auch nochmal was gelernt?
Ja, richtig. Werde ich auch behalten. Ich in meiner Eigenschaft hier Taiwan den Leuten näher zu bringen, so die Spezialitäten muss jetzt auf jeden Fall Age mal im Kopf behalten.
Das nächste Mal, wenn du in Danshui bist.
Ja. Aber, okay, also Danshui, was hat Danshui denn noch so zu bieten? Warum zieht es dich sonst so nach Danshui?
Man kann wunderbar da am Danshui River spazieren gehen.
Ja,
man läuft so den Danshui River entlang und dann gibt es viele Restaurants, es gibt viele kleine Läden, wo man Souvenirs kaufen kann. Das ist wirklich ein schöner Spaziergang.
Ja.
Und wenn man am Wasser spazieren gehen möchte.
Es postieren sich dann auch immer so ein paar Künstler, Musiker oder Breakdancer, die irgendwas Jongleure, die irgendwas vorführen wollen. Richtig, also muss man nicht mögen, wenn man es mag, kann man auch da verweilen ein bisschen.
Exakt.
Zuhören.
Man kann einkehren in ein schönes Restaurant und dort Seafood essen zum Beispiel.
Ja, genau.
Oder man kann schönen Kaffee trinken oder ein Eis essen. Also wenn man mal mit der Schwiegermutter, wenn man taiwanisch heiratet, wie ich, mal einen schönen Nachmittag verbringen möchte, kann man das wirklich da schön machen. Man kann aufs Wasser schauen, man kann den Booten zuschauen, man kann selber Boot fahren auch, wenn man möchte.
Richtig, wenn man also Fähre oder Boot, ja, richtig.
Ja?
Man kann auch auf die andere Seite nach Bali oder man kann zu Fisherman's Wharf.
Genau.
Also diesen kleinen Fischereihafen, der dann noch ein bisschen weiter gelegen ist. Da warst du natürlich auch.
Da war ich natürlich auch. Da kann man halt genau hinfahren mit so einem Bötchen, was ist auch günstig, keine Ahnung, kostet vielleicht 40 NT-Dollar oder was, meine ich. Und dann kann man da auch über diese sehr schön beleuchtete Brücke gehen.
Und das hast du natürlich mit deiner Frau gemacht.
Das habe ich natürlich mit meiner Frau gemacht. Wie heißt die Brücke?
Die Lover's Bridge.
Lover's Bridge heißt sie.
Da kann sich auch mit einem Schloss verewigen, wenn das Geländer es aushält. Ich meine, es ist schon stark beladen. Mit Schlössern. Und man hat ja schon von Geländern gehört, die da Schlösser, wo dieses Schlossgewicht nicht mehr halten können und dann abgebrochen sind.
Okay.
In Köln
gibt es auch so eine Brücke.
Ja, in Köln gibt es die Hohenzollernbrücke, die ist voll.
Exakt. Die ist schon voll.
Die ist schon so voll, da kannst du keinen freien Platz mehr finden für dein Liebesschloss sozusagen.
Ja, also tatsächlich, es ist ein toller Ausflug. Ein Tagesausflug, auf jeden Fall. Also wirklich schön, endlich mal ein bisschen in die Natur zu kommen. Man kann diesen Schaustellern zuschauen, die da irgendwie was aufführen. Genau, also es lohnt sich auf jeden Fall mal, finde ich.
Ja, aber ist dir bei dem Rundgang so ein bisschen an der Uferseite auch mal eine Statue aufgefallen? Da gibt es zum Gedenken an eine berühmte Person da auf eine Statue.
Bist du von der McKay-Statue?
Ganz genau.
Kannst du belesen hier.
Ja. Aber McKay hat ja dann auch in dem Falle noch eine besondere Bedeutung für dich, auf die können wir ja später nochmal kommen.
Ja, vielleicht.
Richtig, es ist dann die Statue vom Missionar McKay. Ich glaube, der war Kanadier oder ich glaube.
Ich weiß gar nicht, was das für einer war.
Ja,
aber genau, der scheint hier ganz berühmt zu sein.
Ja, ne? Ja, richtig. Vieles nach dem benannt. Ein Krankenhaus, wie du
ja,
vielleicht weißt.
Ja, genau hier in der Nähe. Wir sind gerade hier in Schwanglien gerade. Mhm. Und direkt daneben ist das McKay-Krankenhaus.
Das hat für dich auch eine besondere. Nein, das braucht hier nicht angeführt werden. Richtig, das McKay-Krankenhaus. Es gibt genau. McKay-Straßen und so weiter. Und der hat irgendwie im protestantischen Sinne für die Presbyterianer oder die Lutheraner
ja.
Hier Missionsarbeit geleistet und auch seinen Eindruck hinterlassen. Ja, okay, das ist so ein bisschen was Historisches und Historie hat ja dann schon auch noch ein bisschen zu bieten.
Erzähl du uns mehr davon. Ich weiß, du kennst dich sehr gut aus mit der Historie.
Richtig, ey. Aber von Fisherman's Wharf bis nach Dunshire gibt es ja sowieso mittlerweile einen schön ausgebauten Radweg, der auch überall angepriesen wird bei den neu beautified Bikeways von Taiwan. Da gibt's so allerhand, auch nicht nur im Raum Taipei, also man versucht hier viel das Radfahren zu fördern, aber dieser Radweg, der hat dann auch so noch was Meditatives, du gehst an der Dunshire-Mündung, fährst du entlang.
Kann man und, super lang fahren.
Genau, richtig. Und da ist dir doch bestimmt die Rote Festung aufgefallen.
Natürlich. Erzähl uns mehr davon.
Die Rote Festung, das ist jetzt Berliner Jargon, ich glaube, das war früher das Rathaus von Berlin, das Rote Rathaus. Aber man nennt sie in Taiwan, glaube ich, die rote Fellfestung, Hongmao, Zhangbao oder sowas, ja. Warum? Weil es aus rotem Backstein. Deswegen.
Ah, okay, ja, okay.
Deswegen ist es auch so auffällig.
Und was ist da drin?
Mittlerweile ist da, glaube ich, ein Museum, das auch so irgendwie die Geschichte so ein bisschen von Dunshire, wie die Holländer kamen, so die Holländer, so holländische Handelsmänner. Und dann war es einmal eine Zeit lang das Konsulat der Briten, lange Zeit.
Okay.
Ich glaube, bis in die 50er sogar hinein war es das britische Konsulat. Und erbaut wurde es, glaube ich, von den Holländern ursprünglich. Und es ist in seiner Gänze noch erhalten. Jetzt nicht so kaputt wie zum Beispiel das Fort Santo Domingo.
Aha.
Das ja eins die Spanier hier in Dunshire errichtet hatten. Das ist ja eigentlich nur noch eine Ruine, die überwuchert ist, ein bisschen weiter hinten.
Die Franzosen waren auch mal hier in Taiwan, hast du erzählt?
Ja, richtig, aber die versuchten es über Geelong.
Okay.
Und die waren dann
interessant, dass sie es auch versucht haben.
Ja, ja, richtig. Taiwan wollte jeder mal ein Stück von haben. Die Franzosen haben es nicht geschafft. Die blieben dann ja in Geelong kleben und gaben dann auf. Aber du weißt ja, in Dunshire gibt es jetzt wieder neue Straßenbahn. Also man kann Fisherman's Wharf mittlerweile über Boot, aber auch über Straßenbahn erreichen. Da muss man nur eine lange Runde um Dunshire herumfahren.
Kommt man da in diese Straßenbahn von Taipei aus?
Nee, von Taipei nicht. Du musst eine Station vor Dunshire musst du raus.
Ah, okay.
Und dort fährt dann die Straßenbahn so ein bisschen um Dunshire rum und dann kommst du am Ende in Fisherman's Wharf.
Ja, okay.
Und diese soll sogar doch über die Flussmündung verlängert werden. Und dann noch nach Bali rein und da bist du fast am Flughafen mit der.
Ach wirklich?
Ja, ja.
Interessant.
Ja,
interessant.
Wenn sie erstmal fertig ist. Dann kommst du, was in Dunshire wohnt, kommst dann ziemlich gut zum Flughafen, weil du dann wirklich so von oben rumkommen
kannst. Das ist ja praktisch.
Das ist praktisch für die Dunshire, ja.
Ja, natürlich.
Und, möchte man meinen. Und es entstehen auch viele fancy-schmancy Gebäude dann da.
Ah, ja, okay.
An dieser Straßenbahnlinie lang. Du weißt ja, wie die Teile
sind. Ja, klar, ist normal.
Ja, genau.
Fährst du für Fahrrad?
Ja, die meiste Zeit war ich schon sehr gerne mit U-Bike hier, mit Fahrrad.
Ja, ich auch. Ja. U-Bike ist ja fantastisch.
Ja.
Und da kann man auch wirklich gut fahren, also auch in Richtung Dunshire, wenn man möchte halt, an diesem River entlang.
Ja, genau.
Ne? Und das ist auch ein toller Ausflug. Und man kann sich ein Fahrrad schon halt ein bisschen eher halt mieten. Jetzt nicht von hier aus, nicht von Schwanglien oder sowas. Man kann ein bisschen weiterfahren, Richtung Dunshire schon.
In Beitou, glaube ich.
Beitou aussteigen zum Beispiel.
Oder Guangdu.
Genau, in der Nähe. Und dann kann man da schön am Fluss entlang fahren.
Ja,
das
richtig.
Ist also richtig, richtig schön. Können wir jedem empfehlen.
Richtig, dann auch ein paar Steigungen bei, wenn jemand ein bisschen die Herausforderung. Man muss auch manchmal so ein bisschen über so Hügel fahren. Die ist ein bisschen, also es ist nicht nur gemütliches Radfahren.
Nein.
Aber du wirst natürlich belohnt mit so einer Abwärtsstrecke, wo du dann gemütlich dann wieder zu Atem kommen kannst, wenn du so ein paar Steigungen gemacht hast. Aber richtig, klar, Danshui ist durchaus, also wie ich auch gesagt habe, diese Fahrradstrecke da zu Fisherman's Wharf durchaus für Radfahrer dann auch mal zu anzupreisen. Genau, jetzt fehlte mir das Wort, aber danke. Danshui war ja ursprünglich diese U-Bahn-Linie nach Danshui war ja tatsächlich früher tatsächlich eine Eisenbahnlinie.
Ach, das war mir neu.
Ja, genau, ja. Wow. Also war so eine extra Eisenbahnlinie, die vom Taipeier Bahnhof nach Danshui raufführte. Eine Station war, glaube ich, Shilling.
Ah, okay.
Eine war Beitou. Und am Ende kamen sie dann in Danshui an. Deswegen war es auch leicht, diese Linie zu bauen. Man riss einfach die Gleise ab und tat dann diese U-Bahn-Gleise stattdessen dahin. Aber dir ist ja auch aufgefallen, dass hinter der Danshui-Station, also dann noch diese, so diese alte Rangierbahnhof, dieses alte Rangierdrehkreuz für diese Loks da ist. Und ich glaube, da steht auch noch eine alte Lok zur Ansicht.
Okay, cool.
Ja, man muss mal
wissen.
Musst du hingucken, ja. Also nicht nur nach den taiwanischen üblichen Krimskrams oder kleinerlei, die mögen ja diese ganzen japanischen und weiß ich was, diese ganze Krimskrams, und meine Tochter hat dann auch immer gerne gleich was beim Wickel, sie möchte dies und dieses kleine Spielzeug haben, das dafür billig angepriesen wird. Nee, Danshui bietet mehr als das.
Okay, verstehe. Ich bin letztes Mal da entlang gelaufen in Danshui und habe eine deutsche Bäckerei entdeckt.
Ach, richtig, ja.
Da bin ich mal reingegangen, habe einmal das Brot mir angeschaut. Es sah von außen aus, als wäre es deutsches Brot.
Ja.
Habe dann einmal hineingetippt und es war einfach super weich.
Es war ein Kissen praktisch.
Es war ein Kissen. Und dann haben wir so, nee, das ist aber kein deutsches Brot. Aber ist klar, dass die halt vom Geschmack eher Richtung taiwanisch gehen.
Ja,
die Taiwaner mögen einfach kein hartes Brot.
Richtig. Obwohl in dieser Bäckerei dann auch ein großes Poster von allen deutschen Backbroten, das Pumpernickel, bis hin zum Schwarzbrot, so alle so aufgeführt sind, aber selbst so richtig führen die dieses Brot nicht.
Leider nicht. Aber was machst du denn am liebsten in Danshui?
Was ich am liebsten in Danshui mache, also eigentlich genau wie du, man lässt sich so ein bisschen treiben.
Ja,
so,
exakt,
hat sogar was Meditatives, wenn dann auch noch die Sonne so ein bisschen untergeht.
Sehr schön dort.
Kann man sich einfach hinsetzen mit seinem Bubble Tea. Und mal kurz einen Schluck nehmen und der Sonne beim Untertauchen zusehen, sozusagen.
Ja, das ist gut. Ja. Also wir können es allen empfehlen, mal dort mal abhin zu fahren, von Taipei aus, mit der Bahn.
Richtig.
Oder mit dem U-Bike.
Mit dem U-Bike auch, ja, richtig, am Fluss entlang. Der Fluss heißt ja Danshui, das ist ja der Danshui-Fluss, diese Danshui-Mündung. Und weißt du überhaupt, was Danshui heißt?
Dann heißt wahrscheinlich klar.
Ja,
Danshui heißt Wasser. Ne?
Genau, trinkbares Wasser. Das soll heißen, bis dahin gab es noch kein Salzwasser. Das heißt, es war immer noch trinkbar. Ja.
Okay.
Heute würde ich den Leuten nicht unbedingt raten, dieses Wasser zu trinken. Es ist dann doch schon ein bisschen, ja.
Trinkst du hier Leitungswasser?
Zuweilen, ja. Wenn ich es koche, ja.
Ja. Du musst es kochen. Ne?
Ja, genau. Zuweilen, also jetzt auch nicht immer, aber zuweilen, ja. Genau, das ist Danshui halt. Das ist ja ist überhaupt der Wortinhalt trinkbares Wasser. Oder wie man sagt auf Taiwanisch, Damjui. Damit schließt sich auch schon der Kreis, sozusagen, möchte ich sagen. Ich bedanke mich vielmals für das Gespräch.
Immer sehr gerne und ich würde auch gerne nochmal hier auftreten.
Das wirst du schon. Also innerhalb eines Jahres wirst du bestimmt mal wieder hier in die Pflicht genommen. Denk dir dann mal ein schönes Reise- oder Ausflugsziel bis dahin aus. Und wir wünschen allen deutschsprachigen, Taiwan-interessierten Zuhörern derweil noch einen schönen Tag.
Schönen Tag, macht's gut. Tschüss.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 22. Februar 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook und Instagram sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.